Kennen Sie diesen Typus Mensch, der immer moralisch überlegen ist, der sich in jeden Lebensbereich einmischen will und dabei immer genau weiß, was richtig ist, der irgendwie jede zwischenmenschliche Beziehung pathologisiert? Okay, wenn ja, dann kennen Sie wahrscheinlich einen typischen Shitbürger. Das ist zumindest ein Name, den ich einfach mal übernommen habe von Ulf Poschardt, der darüber einen sehr interessanten Bestseller geschrieben hat, der auch noch bisher im Selbstverlag veröffentlicht worden ist. Also, ehe ich hier lange rumrede, ja, Ulf Poschardt kennen Sie wahrscheinlich, ja, Herausgeber der Zeitschrift Die Welt. Ich würde sagen, erzählen Sie einmal kurz, was ist denn dieses Shitbürgertum?
Naja, also Sie haben es ehrlich gesagt, ich habe gerade gestaunt, weil ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Und dieses kleine Büchlein wollte ich ja eigentlich in einem richtigen Verlag rausgeben. Und die Bitte der Verlegerin war nach einem typischen Poschardt-Buch, nachdem sie meine journalistischen Texte immer gut fand. Als sie dann das Buch gelesen hat, fand sie es erst gut. Und dann irgendwann hochproblematisch, warum? Und jetzt komme ich mit einer wilden Verschwörungstheorie. Ich will es nur mal gleich vorwarnen, weil ich glaube, dass sie aus ihrem Umfeld so diese klassischen shitbürgerlichen Trigger-Alerts bekommen hat. Wenn du ein Buch mit Poschardt machst, weiß nicht, ob wir dann weiterhin bei dir Bücher machen. Oh Gott, wenn du ein Buch mit dem Poschardt machst, dann giltst du vielleicht in der einen oder anderen Feuilleton-Redaktion nicht mehr als akzeptabel. Oh Gott, wenn du ein Buch mit dem machst, dann musst du dich drauf gefasst machen. Dann gibt's einen Shitstorm nach dem anderen und so weiter. Wie gesagt, hier alles nicht belegte Thesen. Aber ich konnte mir bis heute nicht erklären, warum diese wirklich sehr, sehr nette Frau Hamilton, über die will ich wirklich kein böses Wort verlieren, so auf einmal nicht nur kalte, sondern eiskalte Füße bekam, als sie das Manuskript gelesen hat. Und Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, und also die erste Ebene des Shitbürgerlichen ist die Angst und ist die Vorsicht, ob man immer mit allen anderen so, ist alles okay bei euch? Und mein Menschenbild als Liberaler ist, bin ich mit meinem Freiheitswillen im Einklang und kann dann der sogenannten Gesellschaft möglichst viel damit anbieten, was ich in meinem freien So-Sein so produzieren kann. Und da sind wir wirklich bei dem Buch. Also das Buch hat auf der performativen Ebene gezeigt, die Angst, die Feigheit, die Scheu vor Kontroversen und das sich abgleichen mit den Vorurteilen, die es über mich seit Jahr und Tag gibt. Also wie gesagt, Böhmermann hat mir einen Hitlerbart drauf projiziert. Ich war auf Fahndungsplakaten bei Böhmermann. Ich war in Kabarett-Shows komplett auch auf dem Fahndungsplakat oder sozusagen als Krimineller. Kurzum, wenn man Shitbürger ist, dann lässt man von solchen Figuren die Finger. Die zweite Ebene ist, und nur so kann ich mir diesen vollkommen absurden Erfolg dieses Buches erklären. Ich habe das dann, ich bin ja ein fränkischer Assi, ich habe dann gesagt, ja, wenn die nicht will, ja, sie können doch abmildern und vielleicht diese Passagen raus. Und dann wir Franken sagen dann, mach mal nicht, fällt aus, mach ich selber. Ja. Und dann habe ich es gemacht und auf den Lesungen und auf den Signierstunden und auf den Vorträgen, die ich dazu halte, kommen Menschen vom Kranführer bis hin zum Philosophieprofessor und Herzchirurgen, die mir sagen, endlich hat es mal jemand geschrieben. Jeder kennt und weiß, wer gemeint ist. Ob man sie, wenn man sonntags in die Kirche sieht, trifft, ob man sie am Elternabend trifft, ob man sie ungefragt auch am Abend im Theater trifft, ob man sie im Biomarkt trifft oder nicht im Biomarkt trifft, ob man sie im Straßenverkehr trifft, wo sie einem stirnrunzelnd angucken, wenn man ein altes italienisches Auto fährt. Kurzum, jeder kennt diese humorbefreiten, im Zweifelsfall auch garstig neidischen Zeitgenossen, die aber für sich ein Habitus haben, so zu tun, als gehört ihnen diese Bundesrepublik. Und mein Buch will diesen Anspruch anfechten.
Na, ich meine, das ist schon faszinierend, ja, dass Sie da einfach gesagt haben, naja, wenn die nicht wollen, dann lade ich das halt mal bei Amazon hoch. Und wie viel haben Sie davon verkauft? Ist das ein Geheimnis oder können Sie das sagen?
Nö, ist kein Geheimnis. Nach nicht mal 3 Monaten habe ich jetzt über 38.000 Bücher verkauft. Ohne Verlag.
Das ist natürlich schon mal eine Zahl, ja? Wenn man einfach so auf die Art unter Umgehung der klassischen Verlage einfach mal 38.000 Bücher verkauft. Ja? Er spricht natürlich auch für die Qualität. Ich meine, man muss mal ganz ehrlich sagen, dieses Buch ist natürlich von der ersten bis zur letzten Seite Polemik pur. Ja,
Finden Sie?
Ja, finde ich schon. Und vor allem das Witzige dabei ist ja, es ist ja eigentlich rhetorisch geradezu in dem Stil des Shitbürgertums verfasst, was sie angreifen. Also das ist ja, sie greifen ja diese ganzen Zitate auf, die man in der Subkultur kennt und sowas, ja, und spielen ja auch die ganze Zeit mit der Sprache, so dass man eigentlich meint, das ist ja eigentlich ein super linker Autor, und dann merkt man im nächsten Augenblick, oh verdammt, das ist ja gar nicht links, ja, das ist ja ganz anders. Das finde ich schon ein raffiniertes Stilmittel, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja.
Ja, also ich bin Ihnen sehr dankbar, natürlich. Macht kaputt, was euch kaputt macht, weiß jeder, dass das zwar von Nietzsche stammen könnte und ich den Nietzsche in Rio Reiser entdecke. By the way, Rio Reiser und seine ganze Biografie und auch Tonsteine Scherben, wie Rio Reiser zum Beispiel in den 80er Jahren über Patriotismus nachgedacht hat. Das Shitbürgertum kennt nur manichäische Weltbilder, gut und böse, und alle Ambivalenz wird rausgetilgt. Und wenn ich Rio Reiser, ich bin ja ein 68er Kind, ich habe im Kinderwagen gegen die Notstandsgesetze demonstriert, 68, da war ich ein Jahr alt, und bin sozusagen aufgewachsen in einem klassisch orthodox linken Elternhaus. Und dieses Buch atmet, wie Sie, also ich bin Ihnen sehr dankbar, weil die Taz zum Beispiel ist so lost in ihrer Shitbürgerlichhaftigkeit, dass sie gar nicht merkt. Das erste Zitat ist Heiner Müller, Foucault, Deleuze, Guattari. Also all meine Theorievorlagen, die ich da benutze, haben eine ganz starke linke Geschichte. Und am allerlustigsten fand ich eigentlich, dass die Taz mir vorgeworfen hat, dass das Buch aussieht wie eine Arbeit von Studenten aus dem Copyshop. Haben sich sogar mit Ressentiment drüber lustig gemacht. Ja, das ist in Polen gedruckt. Da kam dann auch noch so ein richtig altdeutscher Überheblichkeitsjargon. Und meine Antwort auf die Taz, für die ich ja viel geschrieben habe und die, mit der mich einiges in meiner Geschichte verbindet, ich wollte mal sagen, ihr kennt eure eigene Ideengeschichte nicht. Die Taz war eine interessante, linke, provokative, übrigens auch freiheitsverliebt, linksautonome Zeitung, als sie aussah wie eine Schülerzeitung. Also, dass die Taz mir vorwirft, dass meine Hardware nicht bürgerlich genug ist, da habe ich gemerkt, dass mein Buch, und diese Erfahrung mache ich jetzt in den Vergangenen, noch viel richtiger ist, als ich selbst mir unterstellt habe. Und sozusagen das, was ich eingangs gesagt habe, das Performative daran, dass das, wie ich es gemacht habe und wie die Reaktionen darauf sind, belegen eindrucksvoll, was ich thesenhaft, und ich finde es eigentlich gar nicht so polemisch, ich finde es einfach nur kompromisslos, und ich bin ja, wie Sie wissen, sehr angelsächsisch geprägt. In Amerika würde man sagen, das ist no bullshit.
Ja, das ist es. Es ist aber natürlich so, dass Sie von den Stilmitteln her ja mit jede Menge Wörtern arbeiten, die ich nachschlagen musste. Ich meine, Sie sehen, ich bin umgeben von Büchern, ja, aber wenn ich die Wörter nicht kenne, dann heißt das, da muss einer einen ziemlichen Wortschatz haben, ja. Und trotzdem ist es aber gleichzeitig auch so, dass man ist, glaube ich, auch wenn man einen anderen Beruf hat, ja, Sie haben eben exemplarisch den Kranführer genannt, ja, dass man selbst dann seinen Spaß dabei hat, dieses Buch zu lesen, auch ohne jedes Wort nachschlagen zu müssen, ja. Also das finde ich schon eine interessante Art, wie Sie das gemacht haben, ja. Mich würde an der Stelle übrigens mal interessieren, lernt man sowas eigentlich im Journalistikstudium oder können Sie das eben einfach?
Nee, also alles, was ich da an Stilistik und Sprache, mit dem ich arbeite, prägend war für mich das Philosophiestudium und die politische Theorie am Geschwister-Scholl-Institut in München. Und dann das Philosophiestudium habe ich bei den Jesuiten gemacht, Hochschule für Philosophie in München. Und das war eigentlich, da ist mir so klar geworden, du kannst nicht einfach schreiben, du musst die Geschichte der Philosophie so anstrengend das auch sein mag, du musst dich da so konsequent mit auseinandersetzen, dass du trittfest bist in diesen 2500 Jahren unserer Philosophiegeschichte. Und dann hatte ich die große Ehre und das Glück, dass einer der klügsten Denker der Nachkriegszeit, Friedrich Kittler, meine Idee für die Doktorarbeit, nämlich über DJ Culture zu promovieren, angenommen hat. Und Friedrich Kittler war, also die Jesuiten haben mir beigebracht, dass man jesuitisch alles sagen und denken kann, auch die krassesten Sachen. Du musst sie nur so verpacken, also die List der Jesuiten, du musst die Dinge so verpacken, dass sie praktisch wie so eine Pille funktionieren. Du schluckst sie, die schmeckt vielleicht süß und dann entfaltet sie die volle Wirkung, erst wenn man es dann so in sich aufgehen lässt. Und ich versuche jetzt keine Drogenmetaphorik, sondern eher eine aus der Medizin. Und ich habe bei den Jesuiten gelernt, dass die Sprachebene, die Kommunikationsebene, mein prägender Einfluss war Pater Keller oder Professor Albert Keller, ein Sprachphilosoph, der mir den späten Wittgenstein beigebracht hat. Bedeutung entsteht im Gebrauch, dass die performative Ebene in der Kommunikation entscheidend ist. Und Friedrich Kittler war ein Outlaw und dessen Habilitation wurde von 13 Ordinarien begutachtet, bis sie als Habilitationsschrift angenommen wurde. Warum? Weil er im Grunde genommen damals noch als Germanist und Literaturwissenschaftler alle Normen, alle Ideen, alle Traditionen seiner Zunft mit einer Habil in Frage gestellt hat, die dann auch gewissermaßen weltberühmt wurde. Und schon damals übrigens, als ich noch, glaube ich, von allen Linken zwar immer verdächtig, weil ich fuhr sehr früh Porsche, so als komischer Vogel wahrgenommen, das Oberseminar von Friedrich Kittler war intellektuell wirklich, das waren brillante Leute, der hat nur ganz wenige aufgenommen und die waren auch super stolz. Und wir wurden Kittler-Jugend genannt. Warum? Weil Friedrich Kittler gesagt hat, der Vater ist der Krieg aller Dinge. Im Krieg sind die Ingenieure so erfinderisch wie noch nie und die Ingenieure sind wichtiger als die Poeten, Künstler und Filmemacher. Um es jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen. Und der hat dieses fantastische Buch, Die Austreibung des Geistes aus der Geisteswissenschaft, geschrieben. Und so habe ich mir mein Leben lang nach meinen tollen Eltern, mein verstorbener, großartiger linker Vater, ein Arbeiterkind, habe ich mir immer die Inspiration bei jenen gesucht, die den Mainstream und den Trampelpfad, den alle anderen gehen, vermieden haben. Seit ich klein bin, habe ich so gemacht. Und ich bin sehr dankbar und glücklich darüber, dass es in meinem Leben die Jesuiten gab, dass es in meinem Leben am GSI kluge Professoren gab und dass mein Doktorvater, ich war sehr jung, als ich promoviert habe, und die anderen angehenden Professoren dort im Oberseminar mochten mich nicht, weil ich hatte blondierte Haare. Ich habe in New York gelebt, kam da rein und die haben gedacht, dass es irgendwie ein Rapper mit baggy Jeans und Ketten und tätowiert. Und Friedrich Kittler hat einfach gesagt, Herr Poschert, machen Sie genauso weiter. Und als die mich da versucht haben, im Oberseminar auseinanderzuschrauben, saß dieser große und damals schon sehr berühmte Professor da und nickte mich nur ruhig an, so mit dem Sinn, einfach weitermachen, nie irritieren lassen. Und wenn Sie mal die Begegnung mit solchen Leuten hatten, dann ist in der Sekunde, wo Ihnen jemand sagt, das kannst du so nicht machen oder mildern Sie es ab oder bitte nicht so und so, dann sehe ich in meinem inneren Auge Friedrich Kittler an der Humboldt-Uni auf so einem Karton sitzen, weil der war einfach so sehr intellektueller, dass er Stühle eher so mittelinteressant fand. Wir haben das Oberseminar ernsthaft zum Teil auf Kartons gemacht, weil das war 94 nach der Wende. Ich war, glaube ich, der erste Doktorand in seiner neuen Professur. Und es war auch abenteuerlich in Teilen, aber so. Ich glaube, die Menschen haben sich zu sehr in den vergangenen 20 Jahren mit so einem wir gleichen immer alles ab mit anderen und sind dann vor allem wir. Und ich habe mich immer nur für radikale Individualisten und auch so Rebellen interessiert. Geht mir bis heute so.
Ja, Sie haben gerade von Statussymbolen gesprochen, ja, Porsche und solchen Sachen. Im Buch gibt es so eine Stelle, ich glaube sogar eine Kapitelüberschrift, die heißt Moral als Statussymbol.
Ja.
Meint das, dass das gerade ausgewechselt wurde, dass sozusagen die Porsche es jetzt gegen Moral austauscht?
Naja, ich glaube, es gibt beide Welten. Für mich als Kind, das mit ganz, ganz bescheidenen ökonomischen Möglichkeiten oder de facto in meiner frühen Jugend und Kindheit mit null ökonomischen Möglichkeiten aufgewachsen ist, war dieser Moment, wo ich habe eigentlich gearbeitet, seit ich 16 bin. Am Wochenende habe ich Klimaschächte gereinigt, um mir meinen Führerschein zu verdienen. Morgens um 5 Uhr aufgestanden und habe in
Wenigstens
Klimaschächten
im Klima
reingeklettert und habe
geklebt.
dort den Dreck rausgeholt. Und ich habe nichts in die Wiege gelegt bekommen, außer eine tolle Erziehung und viel, viel intellektuelles Futter und Wissen und Bildung. Und für mich war der Moment, wo ich mir damals für ein Appel und ein Ei, da wollte damals keiner, die Reichen wollten keinen alten Porsche fahren und die Oldtimer-Fahrer wollten noch ältere. Und sie sind ja Ökonomen und da kann man sozusagen einen Sweet Spot im Markt finden. Ich habe damals für, kann ich ja offen sagen, für 20.000 Mark einen 911er gekauft. Und dieser Moment, wo ich mit 23 eigentlich mir den größten Kindheitstraum erfüllt habe, war der Anfang meines Erwachsenenlebens. Und dann hat mich das, glaube ich, sehr geprägt. Und das Interessante ist, dass diese Emanzipationsgeschichte als sozialer Aufstieg eigentlich ein linkes Narrativ ist. Ja, das finden Sie im Buch auch immer wieder. Und wenn Sie privilegiert aufgewachsen sind, wie viele Klimaaktivisten, wie viele Transformationsökonominnen, die einfach gewissermaßen aus einer tief bürgerlichen Herkunft kommen, dann ist der Postmaterialismus der Statussymbol, weil Sie eigentlich es ziemlich vulgär finden, wenn man in irgendwelchen materialistischen Dingen was sehen kann. Dass das am Ende komplett verlogen ist, wissen alle Leute, die dieses Buch lesen, weil so ganz ist es nicht so. Da muss man dann seine eigene Biografie umdeuten, dann löscht man seine Instagram-Posts, wo man sieht, dass man eigentlich ein Vielflieger war. Dann sind so Helden dieses Shit-Bürgertums, die mit Mercedes Cabrio im bürgerlichsten Viertel rumfahren, die ein Haus auf Teneriffa haben, wo man auch nicht hinradeln kann, von Berlin aus und so. Und wenn Sie die dann alle kennenlernen und sich eine Lebenslüge auf die andere türmt, dann weiß man, dass diese Angeberei mit Moral, man sieht es auf Social Media, da wird in der sogenannten Bio, ich bin vegan, ich fahre mit dem Fahrrad, ich habe alle Regenbogen- und Transfahnen, ich bin 12-mal geimpft, Lockdown now, tax the rich und so weiter. Da kann man gar nicht, also in Auto übersetzt sind es eigentlich nur noch so AMG-G-Klassen von Mansory. Also diese moralische Angeberei hat ein Ausmaß an Vulgarität erreicht. Dagegen ist jeder arabische Shisha-Barbesitzer, der hier mit einem Lamborghini Urus vor seine Bar dampft, gewissermaßen zurückhaltend und dezent. Ja. Und wirklich meine Lebenserfahrung, Herr Rieck, ich hoffe, ich trete Ihnen nicht zu nahe, aber ich habe Sie natürlich gegoogelt. Wir gehören ja zu einer Generation, die sozusagen nach der Generation unserer Eltern dieses Land versucht haben mit aufzubauen. Und wir wissen, dass der Moralhuber, zumindest das ist meine Erfahrung, ich bin in meinem Leben, ich habe oft tiefe menschliche Enttäuschungen gehabt und unglaubliche Überraschungen, übrigens auch in dieser Situation jetzt. Und die moralisch Vorlauten sind die hundertprozentig diejenigen, die einen am Ende verraten. Und das ist mir dutzendfach zugegeben. Und die Zyniker und Sarkastiker sind die, die am Ende immer da sind für einen, wenn sich alle anderen um einen herum aus dem Staub machen. Das heißt, ich habe auch ganz existenziell meine Verachtung für den vorlauten Moralisten und den moralischen Angeber ist auch, wenn man so will, die Lebenserfahrung der letzten 5 Jahrzehnte. Und ich glaube, auch das ist eine Folie, die bei vielen, die das Buch jetzt gelesen haben, und ich kriege jeden Tag wirklich Dutzende von Nachrichten, die mich so rühren und Leute, ja, also eine Punkerin aus Leipzig mit Nasenring und Tunnel, die war auf meiner Lesung und hat gesagt, ich wusste gar nicht, wer sie waren. Eine Freundin hat mich mitgenommen, da habe ich sie über Freiheit reden hören und es war wie in einem guten Punkkonzert. So. Und ich glaube, weil alle diese Einengung durch diese arroganten, privilegierten Eliten so satt haben, die mit ihrer moralischen Überheblichkeit und Arroganz und auch dem großkotzigen Rausplärren. Die Grünen sagen ja auch immer, wir sind die Anständigen, es ist unsere Demokratie, wir haben Haltung und so weiter. Das soll ja die anderen Menschen einschüchtern. Und ich glaube, diese Zeit, wo sich die Menschen von solchen Leuten einschüchtern lassen, die im Zweifelsfall voller Lebenslügen sind, ja, diese Zeit geht dem Ende zu. Und wenn mein Buch irgendwas geleistet haben kann, damit deren Zeit zu Ende geht, bin ich sehr glücklich.
Ja, ich meine, Sie schreiben mir beispielsweise über diese Autoren wie Günter Grass und so weiter. Ja, so eine Stelle, die muss ich mal ablesen. Ja, als sie am Lebensabend mit ihren Lebenslügen konfrontiert wurden, ihr gesamtes Werk in weiten Teilen grotesk erscheinen lassen, und ich glaube, so war es ja wirklich, ja, stellten sie sich selbst die Unbedenklichkeitserklärung aus. Also ich kann leider nicht so gut vorlesen, dass ihr Stil richtig zur Geltung kommt, ja, aber das ist natürlich schon auch eine Sache, die tatsächlich auffällig ist, ja, dass Leute einfach für sich selber eine ganz andere Moral, weiß ich nicht, zugrunde legen, als das, was sie ständig einfordern. Und ich finde das völlig grotesk, also einerseits, dass man das so macht, und zum anderen, dass es von der Außenwelt akzeptiert wird. Ja? Denn man sieht das ja teilweise, dass einfach eine unglaubliche Diskrepanz besteht, ja, zwischen dieser moralischen Überhöhung in Worten und dem völlig anders Leben in Taten. Ja, wie Leute die ganze Zeit davon erzählen, wie toll sie, weiß ich, Migration, Einwanderung finden und sowas, dann fahren sie quer durch die Stadt, um ihre eigenen Kinder in irgendeinen komischen Kindergarten abzugeben, weil der privat ist und so, ja, dass sie das nicht leisten können. Ja? Also das ist doch einfach ein Scherz.
Ja, aber gucken Sie, warum ist das möglich? Und das hat mit einer Kumpanei zu tun. Günter Grass, um mal mit dem ewigen Antisemiten anzufangen, der in alles und jedem Nazi sah und erst auf wirklich den letzten Metern seines Lebens erklärt hat, er war bei der SS. Meines Erachtens kann man das Werk damit entweder in die Mülltonne treten, seine Interviews, gibt sehr lustige Zitate übrigens von Willy Brandt, der gesagt hat, oh Gott, der Grass ist so eine Nervensäge, ja, obwohl er ihn natürlich benutzt hat. Aber Günter Grass ist so einer dieser Walter Jens, ich kann mich nicht erinnern. Doch, Herr Jens, hier ist Ihre NSDAP-Eintritts... Ja, ich kann mich nicht erinnern. Dieses Milieu hat sich 50 Jahre lang auf Kathetern, die so hoch waren wie Universitätsgebäuden, über das gemeine Volk runtergebeugt und ihnen die Leviten gelesen. Und haben ihre eigene Lebenslüge verdrängt. Und das ist einfach alles nur möglich. Ich kenne ja viele Journalisten, ich kenne auch die ganzen Just-Milieu-Vorturner. Es ist voller Lebenslüge. Ja, Klima. Ja, ich bin jetzt Klimademo. Und übernächste Woche fliegst du nach Miami? Ja, Ulf, da muss ich arbeiten. Hm? Und so, diese Art von Verlogenheit geht nur, weil ein Komplex entstanden ist, ein shitbürgerlicher, zwischen Medien, diesen vermeintlichen Shitbürger-Politikern und den Intellektuellen, aber auch den Kirchen, die ganzen NGOs, dieser ganze Sumpf. Und die haben in den vergangenen 20 Jahren Angst und Schrecken verbreitet. Und wir sind ja, also Sie sind Ökonom, ich bin nur ein Hobbyökonom, mache ja mit Daniel Stelter unseren Ökonomie-Podcast. Und mein Blick darauf, ich sage mal, Daniel, ich mache für dich Platz, du bist Ökonom, ich will, dass deine ökonomische Weisheit gehört wird. Und ich sagte, die wird nicht mehr gehört, wie vor 20 Jahren in Center Left, it's the economy stupid, weil die Kultur kaputt gemacht worden ist. Wir haben auch jetzt bei 2,5, 3 Jahren Rezession einen Wahlkampf über totalen Schrott geführt. Die haben sich über unseren Elon Musk-Artikel in der Welt am Sonntag wochenlang Bundeskanzler, Bundespräsident, Weihnachtsansprache, Neujahrsansprache, die kümmern sich um so einen Schmarrn, anstatt zu sagen, wie kriegen wir unser Land wieder fit. Und es hat einfach damit zu tun, dass die Verdrängungsleistung, die, über die eigene Schmach, über die eigenen Lebenslügen. Das ist so ein Druck bei denen, dass sie eigentlich alles tun, um die Realität am Ende immer nur als so eine moralisierende oder moralische Folie zu interpretieren. Egal wie scheiße wir alles machen, wir sind nicht so schlimm wie Trump. Egal wie mies unsere Ökonomie ist, wir sind nicht so böse wie Elon Musk. Egal wie wenig wir hinkriegen, aber wir sind nicht so schlimm wie Viktor Orban und Meloni und so weiter. Und das Lied, glaube ich, trägt nicht mehr. Auch die Nazi-Keule hat man nicht 500 Mal. Ja, ich bin einfach nur ein langweiliger CDU-FDP-Wähler, der jetzt politisch heimatlos ist gerade. Und Nazi-Keulen kriege ich seit 10 Jahren ab. Und irgendwann, als mir Böhmermann diesen Hitler-Bart drauf projiziert hat, habe ich gedacht, jetzt bist du frei. Was soll nach Hitler noch kommen? Stalin, aber das glaubt man mir nicht.
Naja, Stalin hat zwar die gleichen Sachen gemacht, aber wird ja allgemein als nicht so böse angesehen im Augenblick. Ja? Das ist ja das Komische. Naja, ich meine, ihr Wort in Gottes Gehör, ja, dass das gerade aufhört. Ich bin mir nicht ganz so sicher.
Ich finde, ja, ich bin auch gar nicht so überzuversichtlich, dass es so ist. Ich kann nur sagen, ich habe jetzt mal meinen Teil geleistet und wir werden, was das Buch betrifft, da gibt es noch in der Woche nach Ostern eine kleine Überraschung. Wir werden nämlich alle Buchläden stürmen damit. Und mehr kann ich heute noch nicht verraten, aber nächste Woche werden wir was verkünden. Und ich kann nur sagen, das passiert auch nicht von alleine, sondern meine Lesungen und jetzt so ein Podcast wie mit Ihnen, ich verstehe das einfach nur als eine Aufforderung, in die Mitte der Gesellschaft, der bürgerlichen Gesellschaft, denen Freiheit und Eigenverantwortung was bedeutet. Also nicht nur, dass ich hoffe, dass alle das Buch kaufen, das ist ja klar, aber es geht so darum, dass das nicht von alleine passiert, sondern wir müssen uns halt im Zweifelsfall auch mal sagen, so nicht. Und das kann man anfangen am Elternabend. Und in der Tat, diese Figuren und Eltern, die für Diversität und migrationsfreundlich sind, die dann aus dem Viertel, wo sie in ihren gentrifizierten Altbauwohnungen eine mega Zeit mit Partys und dem Geld von Mami und Papi aus Stuttgart und Esslingen verbracht haben. Und dann kommt das erste und das zweite Kind und dann kommt spätestens in der Kita oder Einschulungsphase die Frage, wollen wir wirklich unsere Kinder hier lassen? Oder gehen wir nicht doch in die bürgerlichen Viertel? Und ich habe das alles gesehen. Ich finde am allerlustigsten die Art von Ausreden, weil ich frage dann immer suffisant nach, aber wenn ihr hier in Kreuzberg so eine tolle Wohnung habt, wieso gebt ihr die denn jetzt auf? Können sie ja nicht sagen, ja, weil wir haben keinen Bock, dass unsere Kinder irgendwie, dass denen die teuren veganen Turnschuhe am Abend abgezogen werden oder wir wollen, also bei aller Liebe für Refugee Welcome, so eine Klasse mit 4 Flüchtlingskindern aus Pakistan und Afghanistan, dann kommt, ja, weißt du, ich habe das Gefühl, ich muss mal wieder raus in die Natur und so. Und dann kommen die ganzen, und man denkt so, also haltet ihr mich wirklich für so blöd? Oder aber glaubt ihr euch das am Ende selbst? Und diese Frage kann ich ehrlich gesagt bei manchen nicht beantworten, aber mich hat das immer schon sehr amüsiert.
Naja, ich meine, Selbstbetrug ist schon eine wichtige menschliche Eigenschaft. Ja? Also ich glaube schon, dass es evolutionsmäßig sehr wichtig war, dass wir uns auch selbst betrügen können, damit wir in bestimmten Umgebungen Absolut. Nicht auffallen. Und man darf ja eins nicht vergessen. Ja? Ich meine, Menschen sind soziale und auch kulturelle Wesen. Und das bedeutet, für uns gibt es nicht einfach nur die empirische Wahrheit, dass wir irgendwie, weiß ich, physikalische Größen messen oder so etwas. Ja? Sondern das, was man in einer bestimmten Umgebung sagen kann, ist eben auch davon geprägt, wie dort gerade die entsprechenden sozialen Strukturen sind. Und das wird oft übersehen. Ja? Es wird auch im Wissenschaftsbetrieb übersehen, dass das natürlich so ist. Dass man da ja auch nicht einfach von heute auf morgen sagen kann, auch übrigens, was wir da gestern gemessen haben, ist völliger Schrott gewesen. Heute ist alles anders. Da hängen ja Professuren dran und Karrieren. Ja, das heißt also, man muss auch da behutsam vorgehen, selbst in Disziplinen, in denen man meinen würde, das ist eigentlich alles nur rein objektiv. Ne? Das machen sich, glaube ich, die meisten Leute nicht klar, dass es diesen Zusammenhang gibt. Und das ja auch wichtig ist bei Menschen. Ja? Ich meine, wir sind eben nicht einfach alles Autisten, die da vor uns hinleben. Ja? Ich muss auf eine Sache mal zu sprechen kommen. Das war der einzige Punkt, wo ich bei Ihnen in dem Buch nicht mitgegangen bin. Nämlich, Sie haben dort über Martin Walser geschrieben, über dieses eine Buch, was von Schirmacher, glaube ich, war das damals, sozusagen zerrissen wurde, bevor es überhaupt veröffentlicht war. Das war, damals wurde das manchmal so literarischer Erstschlag genannt, ja, dass einfach ein Buch als antisemitisch dargestellt wurde, zu einem Zeitpunkt, wie andere gar nicht die Chance hatten, das nachzuvollziehen. Und da kam mir das so vor, als wären Sie da zu stark eingestimmt, auch in diese ja, Moralgeschichte, die damals so erzählt wurde, ja, die für meine Begriffe für das Buch nicht zutrifft. Aber vielleicht können Sie da selber einfach zwei, drei Sachen zu sagen.
Also Martin Walser ist für mich ein Antisemit und das Buch ist tief antisemitisch und seine Rede in Frankfurt gehört zu den absoluten Tiefpunkten der bundesrepublikanischen Kulturgeschichte. Und im Grunde genommen hat er da was vorbereitet, was im Augenblick in klassischer Querfront links und rechts gleichermaßen agitiert wird. Also ich habe mit Gauland ein paar Mal gesprochen, Interviews gemacht. Der Vogelschiss ist so eine Sache. Er hat sich, das will ich auch an der Stelle sagen, hat gesagt, Herr Poschardt, ich habe es doch schon 5-mal gesagt, das war so nicht gemeint. Aber die Relativierung der Shoah für das Selbstverständnis der Deutschen wird von rechts betrieben und Bubis hat mit dieser Rede, Walser hat mit dieser Rede, ich habe auch Ignaz Bubis danach gesprochen. Das hat, es war eigentlich so für die jüdische Community eigentlich, gab es immer wieder Tiefschläge, aber das war sozusagen der prominenteste Tiefschlag aus dieser Zeit. Und von der Linken erleben wir ja gerade wieder Antisemitismus. Also der rechte Antisemit ist ein offenes Buch. Der sagt, ich mag keine Schwarzen, ich mag keine Schwulen, ich mag keine Juden und so weiter. Und der linke Antisemit, der würde sowas nie sagen, weil er hat ganz andere Codes. Der sagt, ich würde gerne mal über die Kolonialgeschichte und ihre Opfer im Nahen Osten nachdenken. Ich würde gerne mal über Genozid neu nachdenken, sozusagen. Und beiden gemeinsam ist eigentlich, dass man sich aus der historischen Verantwortung stehlen will. Und ich kann allen empfehlen, die das Buch von Walser gelesen haben, mal als Gegengift Maxim Billers Buch dazu zu lesen, Der gebrauchte Jude. Das ist ein Buch über Marcel Reich-Ranitzky, was ich ganz ausgezeichnet finde. Und das heißt natürlich nicht, nur ein Disclaimer für alle, die jetzt gerade wieder so, wenn sie sowas hören, sich sozusagen Ballungen bekommen. Natürlich kann man auch Marcel Reich-Ranitzky kritisieren. Und das ist ja auch hinlänglich passiert. Aber der Gestus, der Tonfall, auch die Art und Weise, wie was, wo bei ihm problematisiert wurde, das war in Sachen Walser für mich etwas, die Freiheit der Kunst geht über alles, aber dass sich Walser dieser Kritik stellen musste, glaube ich, war richtig. Und das hat ja nicht dazu geführt, dass er an irgendeiner Stelle gecancelt wurde, sondern er konnte ja in Frankfurt diese wuchtige Rede halten, wo man auch gemerkt hat, dass diese Angriffe an ihm komplett vorbeigegangen sind. Und insofern, da bleibe ich bei meiner Einschätzung, aber wir werden es auch aushalten, dass wir unterschiedlich drauf gucken.
Zweifellos, ja. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin auch entsetzt darüber, wie sehr im Augenblick Antisemitismus von linker Seite herkommt. Und das ist natürlich wirklich extrem gefährlich, weil, wie Sie gesagt haben, die sich tarnen. Ja, das hat auch eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich das in der vollen Härte selber so verstanden habe, ja, wie unglaublich ja, feindselig das eigentlich dieses linke Milieu auf einmal ist. Ja. Aber das ist nochmal komplett eine andere Geschichte.
Wenn Sie sich den Wahlerfolg der Linkspartei angucken und auch den medialen Umgang damit, wie Frau Reichinek und Herrn von Aken, weil wir über Doppelmoral geredet haben, Herr von Aken oder Van Aken oder wie auch immer der Vogel heißt, der hat in Interviews gesagt, rechte Gewalt ist schlimm, muss viel härter bestraft werden, linke Gewalt ist okay, weil die ist gut. Und Frau Reichinek schreit ja immer ihr praktisch, das ist ja eine Einbahnstraße in die DDR, was sie vorhaben. Und wie die medial verklärt wurden. Und der Antisemitismus in dieser neuen Fraktion dieser Abgeordnete aus Neukölln. Also um den von einem Antisemitisten oder Antisemiten eines Neonazitums zu unterscheiden, das sind nur noch so kleine Unterschiede. Der sagt halt, ich muss die Israelis nicht mögen. Das heißt halt einfach, ich muss die Juden nicht mögen. Und ist ein großer, ja, Hamas, das ist einfach antikolonialer Kampf und so weiter. Und wenn man so sieht, was bei diesem Abgeordneten und seinem Umfeld passiert, dann ist diese Partei eigentlich ein absolutes Skandalon. Und um jetzt mal in die aktuelle Tagespolitik, dass ein Daniel Günther sagt von der CDU, wir müssen jetzt mit denen einen Modus operandi finden für die Schuldenbremse. Aber mit der AfD können wir nicht reden, da ist einfach alles verrutscht. Aber das ist so die Realität.
Naja, das ist natürlich eines der größten Probleme im Augenblick, dass wir dieses Grundprinzip des Rechtsstaates immer mehr aufgeben, dass vor dem Gesetz jeder gleich ist. Also die Justitia hat ja nicht umsonst verbundene Augen. Ja, die Idee dahinter ist ja, es kommt eben nicht auf die Person an, sondern es kommt darauf an, was derjenige gemacht hat, ja, egal wo der herkommt. Und es ist ja auch ein wichtiges Motiv, was in vielen Theaterstücken oder sowas auftaucht, ja, dass immer wieder herausgestellt wird, wie wichtig das ist, dass eben nicht einfach mit zweierlei Maß gemessen wird. Und dass wir heutzutage so völlig offen auf einmal sagen, nee, wir nehmen der Justiz ja diese Binde ab, ja, die muss jetzt sehen und das, von dem einen ist es gut und bei dem anderen ist es schlecht, dieselbe Tat. Ja. Das ist natürlich ist eine Katastrophe und das ist auch letztlich das Aufgeben rechtsstaatlicher Grundprinzipien. Ja. Also Sie wissen, ich komme ja aus der spieltheoretischen Richtung. Ja. Für uns ist immer ein Prinzip, dass wir sagen, wir müssen die Spieler umbenennen können. Ja. Das ist letztlich die gleiche Idee, die dahinter ist. Ja. Dass wir eben nicht ansehen, in welcher Rolle ist gerade dieser Spieler, sondern wir müssen uns ansehen, wie ist die Situation. Das ist vielleicht ja auch Teil des Erfolgs meines Kanals, ja, weil ich damit eben weggehen kann von diesen individuellen Betrachtungen und einfach abstrahieren kann, dass man eben nur nochmal, naja, eben von neutraler Sicht her drauf guckt. Ja. Mit neutral meine ich nicht politisch neutral, das ist niemand, ja, aber dass man einmal drauf guckt, ohne die konkrete Rolle als das Primäre zu sehen. Ja. Und das haben wir da natürlich auch als Element. Ja. Ich möchte mal noch eine andere Sache als Zitat rausnehmen, ja, was mich ziemlich begeistert hat. Ja. Nämlich, Sie haben mir gesagt, Respektlosigkeit stellt die Machtfrage und Respekt müssen Sie verdienen, Respektlosigkeit auch. Das ist natürlich ein tolles Zitat, ja, dass man Respektlosigkeit sich verdienen muss. Vielleicht kommentieren Sie das doch einfach nochmal.
Naja, also, als ich das Buch, und ich habe es erstmal wirklich geschrieben ohne einen Verlag im Kopf, ich wollte einfach mal das schreiben, weil das hat mich immer beschäftigt. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommt diese Form von Moralismus? Ich habe ja in meinem Leben durch meinen Job als Chefredakteur bin ich viel gereist und habe viele Leute kennengelernt, überall auf der Welt. Weiß, Klammer auf, Klammer zu, man merkt, ich bin in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Ich muss immer sagen, ich weiß, wie privilegiert ich bin, dass ich so leben konnte und so Argentinien, Amerika, Israel, Dubai, dass ich all das sehen konnte. Und mir ist so aufgefallen, dass ein absolutes Spezifikum des Deutschen ist, Neid, den habe ich so nirgendwo anders erlebt. Dass Schadenfreude und Schadenfreude in Kombination mit Moralismus, das ist mir, warum sind wir so? Und mit dieser Frage bin ich eigentlich an das Buch rangegangen. Deswegen ist es ja eigentlich eine Nachkriegsgeschichte, bis auf das Heinrich Mann-Zitat aus dem Untertan, weil da kommt auch sowas mit, was auch weit zurückreicht ins 19. Jahrhundert, ins Preußentum und so. Und als ich dann so gemerkt habe, also die gehen mir so auf den Senkel, und ich muss jetzt kühl bleiben, um das Buch in Ruhe zu recherchieren und zu schreiben. Und als ich über den Titel habe ich gesagt, die sind einfach Shit. Ja? Und dann habe ich gedacht, Shit-Bürgertum, da schwingt auch Schildbürgertum mit. Und eigentlich so. Und dann jeder kann ja Shit ins Deutsche übersetzen. Und dann war eigentlich klar, boah, es ist respektlos. Und dann ist mir auch klar geworden, dass der ganze Gestus des Buchs eigentlich, ich habe vor euch null Respekt. Und zwar nada, zero, nullinger. Und dann habe ich gedacht, warum ist das so? Und dann habe ich gedacht, das ist ein Gegengift gegen den vorauseilenden Respektsgehorsam, der diesen Milieus überall sonst in den Medien in Akademien, in Universitäten, auf Kirchentagen, auf der Documenta, by the way, auch so Documenta mit praktisch Nazi-Kunst, halt postkolonialer Nazi-Kunst. Und ich wollte einfach so sagen, nee, bei mir gibt's das nicht, bei mir gibt's null Respekt. Und ich hoffe, dass die Zeit, in der ihr für eure Überheblichkeit einfach so einen gratis Respekt bekommt, dass die vorbei ist. So. Und in dem Gestus ist das Buch im Zweifelsfall eher unversöhnlich, aber die Rückmeldungen und auch der Verlag, der das jetzt in die Buchläden bringt, nächste Woche, wie gesagt, werden wir das kommunizieren, ist ein Verlag, wo die beiden Chefs des Verlags sagen, ey Ulf, wir haben uns beide total du schreibst eigentlich über uns. Und das freut mich, weil ich auch also Boris Palmer zum Beispiel, Boris, den ich sehr schätze, wie ich finde, der klügste Grüne, deswegen ist er jetzt nicht mehr bei den Grünen, aber auch der sagt so, das Buch schon trifft schon viel, da und da finde ich es nicht so und so, also die Beobachtungsgenauigkeit führt auch dazu, dass ich von Jusos, Grünen und, was mich sehr freut, von meinen alten marxistischen Freunden von der MG in München so Rückmeldungen bekomme, ja, das passt schon so. Und die Respektlosigkeit ist ja eigentlich auch eine alte linke Tugend. Ja? Wir, so bin ich erzogen worden, kein Respekt vor den Autoritäten. Wir sind die Anti-Autoritären. Das war ein linkes Dogma. Und das bringe ich zurück in eine Diskussion. Und Moral übrigens ist bei Marx einfach nur der Überbau einer bourgeoisen Gesellschaft. Und insofern für alle Linken, und ich freue mich, dass es doch ganz schön viele gibt, die das da auch gelesen haben und sehen, ist auch diese Folie der Respektlosigkeit, das kann man jetzt sagen, ja, Poschert ist ein liberal-libertärer Wüstling, oder aber zu sagen, auch damit bringt er einen Ton zurück, der in der Linken komplett verloren gegangen ist. Die moralisieren mit, obwohl jeder, der Marx richtig verstanden hat, weiß, dass das einfach eine komplette Verirrung ist. Macht kaputt, was euch kaputt macht.
Naja, ich meine, dieses Anti-Autoritäre der Linken, ja, dieses eben respektlos und sowas, ja, das wundert mich auch, dass das komplett verloren gegangen ist, ja, dass die sich mal Augenblick hinstellen und immer sagen, ja, wie es der Staat macht, ist es richtig. Ja? So, also das ist nicht das, wie ich Linksein eigentlich in Erinnerung habe, muss man so zu sagen. Ja? Sie haben gerade die MG, die marxistische Gruppe, erwähnt. Waren Sie dabei?
Nee, ich war natürlich nie Mitglied, weil ich von nirgendwas, ich war eigentlich immer ein radikal-liberaler, weil ich wollte nie Teil von irgendeinem Verein sein und finde sozusagen als ideologische Ein-Mann-Armee macht das sehr viel Sinn. Ich habe aber mit großem Gewinn und Freude Teile deren Bücher gelesen und ich war in so Seminaren bei denen und habe mir das angehört. Warum? Weil die MG war ja gewissermaßen die esoterischste Gruppe im linken, im Linksaußensegment. Und die hatten die interessante Idee, dass die einzig relevante Praxis die Theorie ist. Dass das zum Scheitern verurteilt ist, ist ja klar. Aber deren Form von ideologischer Schärfe und Brillanz war für mich inspirierend, weil die haben eigentlich jeden bürgerlichen Gedanken, jedes bürgerliche Gefühl in ein marxistisches Säurebad gelegt. Und man konnte, wenn man da mal ein Jahr so mitgedacht hat in dieser Richtung, das kann man relativ schnell kopieren. Und ich habe in dieser Zeit bei den Jesuiten studiert und habe bei den Jesuiten sozusagen den jesuitischen Leninismus studiert. Und dann gleichzeitig bin ich am Abend, ich habe damals auch schon voll gearbeitet, also ich war immer, glaube ich, eher fleißig. Und dann bin ich abends dann noch in ein Foucault-Seminar oder Nietzsche-Seminar bei der MG gegangen und habe gedacht, boah, geil, das ergänzt sich aber auf eine interessante Art und Weise. Für alle Gebildeten wissen ja, die gesamte Befreiungstheologie in Lateinamerika waren alles Jesuitenpatres. Das hat mich nicht gewundert, weil ich habe mich dann für die Jesuiten entschieden, da weiterzumachen. Also MG habe ich ganz, ganz viel gelernt, bin ich auch dankbar dafür. Aber der Leninismus der katholischen Kirche und dieser elitären jesuitischen Glaubensgemeinschaft, die vor allem eine Denkgemeinschaft ist, deren Ideologiekritik, aber auch deren Nutzung von Sprache und Kommunikation ist so viel virtuoser und so viel reicher an Tradition und Wissen, dass ich gesagt habe, nee, die MG, nach 1,5 Jahren war die Auseinandersetzung beendet. Ich habe alles, was ich gebrauchen konnte, wie ein Parasit ausgesogen und habe dann bei den Jesuiten weitergemacht.
Okay. Also ich meine, ich kannte die marxistische Gruppe natürlich auch. Ja. Ich fand das auf eine eigene Weise inspirierend. Also ich fand es immer Quatsch, was die erzählt haben. Aber sich mit Quatsch zu beschäftigen, verlangt natürlich auch, dass man zeigt, warum es eigentlich Quatsch ist. Und man kommt dann häufig an die Stellen, wo man merkt, verdammt, da sind die bisherigen Erklärungen aber schon ein bisschen blauäugig gewesen. Ja, also da muss man dann schon an so ein paar Stellen nochmal nachdenken, wie diese Lücken eigentlich zu füllen sind. Ja, das ist ja immer das Entscheidende bei sowas. Ja, also wie gesagt, daher fand ich das äußerst interessant, obwohl ich es auf eine eigene Weise gruselig fand. Ja. Aber diese Respektlosigkeit natürlich, die ist schon auch cool gewesen. Ja, das muss man sagen.
Ja, also einer der Gründer der MG, Karl Held, ist ja eine mythische Figur mittlerweile, früh verstorben. Übrigens auch Franke, was mich überhaupt nicht Wunder, da gibt es so einen Konkretkongress 93, wo er dann auch so einen interessanten Typen wie Port einfach so, ey Port, bist du Dichter oder bist du Kommunist und so. Und das halt immer so, ey, wir sind Fußballstadion-Niveau und dann gehen wir aber auch in die Abstraktion. Und für mich ist die Respektlosigkeit von Karl Held wirklich allen und jedem gegenüber, auch der Linken, der hat die einfach alle verachtet. Und diese Verachtung war aber nicht eine Geste der Arroganz, sondern eine Geste, die total vom letzten Rand der linken Esoterik stammt, also von einem komplett Marginalisierten. Aber dieses Video, wie Karl Held alleine wird dann auch angeschrien aus dem Publikum und beschimpft und so, und wie er durchzieht, das ist im Grunde genommen, das ist, wenn wir hier jetzt unser Gespräch so, das ist der rote Faden. Ich bin überall dorthin gegangen, auch die Doktorarbeit, Hip-Hop, Hausmusik, Techno, gehe überall dahin, wo niemand ist. Und Kittler hat mir mal gesagt, Fortschritt entsteht immer da, wo wir gerade nicht hingucken. Und ich finde so, das ist gewissermaßen ein Glück, ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eine genetische Disposition. Auch mein dänischer Großvater war so ein Typ. Ich habe einfach Glück, dass ich mich nie dafür interessiert habe, Dinge so zu machen wie alle anderen. Und dass die Welt eigentlich voll ist von interessanten Rebellen. Und wenn man die dann trifft, dann inspiriert einen das. Und wenn man die Wahlmöglichkeit hat, zum Beispiel beim Studium, ich habe auch Philosophie ein, zwei Vorlesungen an der Uni gehört und habe gedacht, Horror, ey, das ist ja ein langweiliger, seelenloser Kram. Und dann bin ich zu den Jesuiten und war nach 2 Stunden, okay, hier studiere ich jetzt.
Ja, ich hatte einmal so ein Aha-Erlebnis, da bin ich einmal mit der philosophischen Fakultät einer Uni abends essen gewesen, so ein bisschen aus Zufall. Ich habe noch nie so viele verrückte Leute auf einem Haufen gesehen, noch nie so viele intelligente Leute auf einem Haufen, und noch nie so viel Respektlosigkeit. Also das war für mich eine der sozusagen erlebnisreichsten Abende, die ich überhaupt jemals hatte. Ja? Weil mit solchen Leuten, die sind einfach gedanklich auch so unfassbar weit jedes Mal. Ja? Und jeder Witz, da muss man erstmal drüber nachdenken und merkt dann erst, die sind ja 3 Denkschritte weiter, bevor der sich richtig entfaltet. Ja? Also das kann ich schon verstehen, was man mit Philosophie so macht. Ja? Übrigens, Sie haben gerade das Rebellentum angesprochen. Hier haben Sie so ein paar Zitate von dem Buch rausgeschrieben. Ja? Da haben Sie ja geschrieben, mit dem Marsch durch die Institutionen wurde das Rebellentum verbeamtet. Ich finde, das passt gerade so ganz gut dazu, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, daher kommt, also Rudi Dutschke hat ja auf eine interessante Art und Weise gesagt, also die Revolution, die Deutschen sind nur sehr selten zur Revolution fähig, wobei ich sagen muss, die Leipziger Montagsdemonstration 1848, auch übrigens 1918, ja auch eine vergessene Seitengeschichte ist zum Beispiel die linksanarchistischen Bestrebungen von Gustav Landauer und Erich Mühsam. Es gab ja immer wieder Momente, wo auch auf der Linken gesagt hat, über allem steht die Freiheit. Die Freiheit des Einzelnen ist das alles entscheidende Kriterium für ein Gelingen der Revolution. So. Aber das war immer sozusagen minoritär in der deutschen Linken. Und dass ausgerechnet Rudi Dutschke, der ja selber, er war ja nicht nur ein großer Wirrkopf, sondern für uns bei Axel Springer natürlich hochinteressant, ein großer Patriot, das war ja ein Nationalist, der hat ja an die Wiedervereinigung geglaubt, der war, wenn er über Deutschland geredet hat, hat er ein Pathos gehabt, würde ich sagen, da war Axel Springer sozusagen mehr Transatlantiker als Nationalist, als Rudi Dutschke. Und dann geht er eben den deutschesten Weg in der Weiterführung der Rebellion und sagt, wir marschieren durch die Institutionen. Und wir wissen ja, dass die Taz in der Rudi-Dutschke-Straße ist und wir wissen ja, dass die Grünen die Böll-Stiftung haben. Und diese im Grunde genommen die Mischung aus revolutionären Mini-Wurzelchen, die nicht größer sind als der Vorgarten, aus dem die Rebellen stammen. Und dann der Wunsch eigentlich nach Etabliertheit und Sicherheit und Beamtentum. Und wir lassen uns von denjenigen bezahlen, die wir platt machen wollen. Das ist ein sehr typisch deutscher Weg und das ist natürlich auch ein entsetzlicher Weg. Und da Rudi Dutschke dann nicht wirklich ein großer Denker war, hätte er zu der Zeit schon Luhmann gelesen, dann hätte er gewusst, dass das System und dessen Komplexität die wenigen rebellischen Energien, die die 68er dann so über die Runden gebracht haben, dass die vom System geschluckt werden und am Ende haben sie nicht das System aufgelöst, sondern sie sind einfach mit der Matrix verschmolzen und jetzt ist daraus eben eine moralisierende, irgendwie halblinke Selbstversorgungsmatrix geworden. Also der Marsch durch die Institutionen hat all das, was an Freiheitsenergie und auch an Aufbruch denkbar war, 68 aufgelöst in Sehnsucht nach A15-Stellen und einer Beamtenpension.
Naja, ganz interessante Beobachtung, ja, dass der Marsch durch die Institutionen eigentlich ein nicht-freiheitlicher ist. Ne? Das stimmt. Ist mir bisher noch gar nicht so aufgefallen, ja, aber es heißt tatsächlich, man wird ja sozusagen aufgesaugt vom System.
Es gibt noch eine linke Geschichte, der Staat. Ist übrigens auch ein Querfront-Thema. Bei Hegel kommt diese Idee, dass der Staat irgendwie alles ist. So. Alles gipfelt im Staat. Warum? Als Hegel das in Berlin so entworfen hat, war Preußen ein Sandhaufen mit ehrgeizigen Monarchen, die gesagt haben, wir müssen intellektuell, kulturell und dann auch wirtschaftlich und demografisch brillant werden. So. Es geht nur mit einem starken Staat. Das ist eine preußische Idee. Beim Leninismus ist der Staat auch ganz mächtig und es wird dann sozusagen totalitär, autoritärer Staat, geführt von der Avantgarde des Klassenkampfes. Und wenn Sie Mussolini wenige, glaube ich, 8 Jahre nach den Bolschewiken, der Staat ist alles und sozusagen auch der Faschismus eigentlich einen Staat haben will, der alles dominiert und durchdringt, das war ja auch sozusagen bei den Nazis so, dann haben sie eigentlich eine unverhohlene Staatsverklärung in der Kulturgeschichte des Westens, gegen die 68er, zumindest die autonomen Linken, rebelliert haben. Also die besten Zitate kommen von Deleuze, Guattari. Und der allerbeste, der größte, der wunderbarste ist natürlich Friedrich Nietzsche. Nietzsche hat Hegel und den Idealismus in seiner brandgefährlichen, freiheitsfeindlichen Wirkung ganz früh verstanden. Deswegen, Nietzsche zitiere ich am Ende Zarathustra am meisten, weil Nietzsche geahnt hat, was passiert und deswegen ist ohne Nietzsche auch nicht die französische Linke nach 45 denkbar. Die haben dort wieder angesetzt, aber all das ist weg und kaputt. Das machen jetzt so komische Vögel wie ich.
Okay. Ja, dann vielleicht eine Sache. Also unsere Zeit ist ja leider ein bisschen vorbei. Also ich könnte noch ein paar Stunden weitersprechen, ja, aber leider haben Sie noch andere Themen.
Aber Herr Rieck, ich freue mich, wenn wir, also wir können uns, ich finde Ihre Gespräche, ich wirklich habe das auch mit Nena gesehen, das ist einfach super. Ich hoffe, ich plaudere nicht zu viel, aber ich plaudere einfach gerne mit Ihnen.
Nein, das ist ja gut, ja. Ich meine, mir wird hier manchmal vorgeworfen, ich unterbreche die Leute zu oft, ja. Ich habe bei ihnen nie das Bedürfnis zu unterbrechen, also dann passt das schon. Ja. Aber kommen vielleicht trotzdem mal kurz zum Ende Ihres Buches. Ja? Das ist nämlich der Teil, der auch am Ende fast ein bisschen frustrierend ist. Nämlich Sie sagen dann, ja, was ist jetzt eigentlich der Selbsttherapievorschlag für das Shitbürgertum? Und dieses Kapitel ist erschreckend kurz. Ja? Ich glaube, es geht nur 2 Seiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja? Aber was empfehlen Sie denn jetzt eigentlich?
Naja, jemand, vielleicht nochmal zur Grundthese, wenn Sie Ihre eigenen Abgründe abspalten müssen, weil Sie sie eigentlich verdrängen wollen, ob das die große Lebenslüge eines Günter Grass oder Walter Jens war und ist, dass man Nazi war, dass man in SS war und auf einmal sind alle Deutschen befreit und ich bin eigentlich ein Nazischwein und Antisemitenschwein, dann muss man in seinen psychischen Systemen eine solche Überwindungsarbeit leisten, um damit klarzukommen, dass die Abspaltung, das ist eine sozusagen Persönlichkeitsentwicklungsstörung, dass diese Abspaltung nicht nur dazu führt, dass man diese Teile der eigenen Biografie aktiv verdrängt, sondern dass man dann, wenn man das verdrängt hat, das auslagert und nur noch im anderen erkennt. Also das, was man bei sich selbst nicht sehen kann, der eigene blinde Fleck, den entdeckt man aber bei allen anderen, weil sozusagen psychisch das eine Entlastung bedeutet. Sagt, ich bin ja gut und die anderen sind böse. Diese Auslagerung. Und das führt dann auch dazu, und ob sie jetzt Klimaaktivisten oder irgendwie Publizisten sind mit ihrem Ferienhaus auf Teneriffa, die dann im Deutschlandfunk sagen, die Leute sollen weniger fliegen und so. Du musst ganz viel von dir selbst, du musst dich eigentlich selbst verarschen. Und du musst eigentlich sagen, mein Leben ist eine große, lange, endlose Aneinanderreihung von Lügen. Und ich glaube mir das selbst, ich glaube übrigens, dass beim Sterben auf dem Totenbett das ganz furchtbar sein kann, weil man kann sich selbst nicht bis zum Schluss verarschen. Und oder vielleicht doch, who knows. Und ich habe ganz einfach geguckt, diese Spaltungsabwehr, gibt's ja in der Psychotherapie auch Literatur dazu, die sagen einfach, man muss eine Konfrontationstherapie machen. Man muss lernen, sich mit den eigenen Ambivalenzen auseinanderzusetzen. Also jetzt, um mal zu sagen, dass ja auch die CDU ein Shitbürgertum-Partei geworden ist in diesem GroKus, dass man ein Gesetz gegen Lügen machen will. Das ist ein Gesetz gegen die menschliche Natur. Jeder Mensch lügt. Ob er bewusst lügt, intentional, unintentional, vorgeblich, nicht vorgeblich, I don't know. Jeder Neurowissenschaftler wird Ihnen sagen, natürlich, das gehört zu Menschen einfach sozusagen, haben Sie ja auch vorher thematisiert, auch der Selbstbetrug gehört zu Menschen. Wenn ich es verbieten will, glaube ich, dass der Staat Dinge in der Anthropologie des Bundesbürgers verändern kann. Das ist grotesk. Und ich glaube, dass die einzige Chance ist, dass die ganzen Linken, deswegen hier auch eine Kaufempfehlung an all unsere linken Zuhörer und Shitbürger, Ihnen, wie es so schön heißt, lest dieses Buch, weil es ist ein besseres Leben danach. Jeder Mensch lügt. Jeder Mensch macht Fehler. Jeder Mensch ist auch unanständig. Jeder Mensch versagt. Jeder Mensch kann nicht seinen hohen Ansprüchen genügen. Jeder Mensch baut Mist. Jeder Mensch hat schlimme Gedanken. Jeder Mensch hat Abgründe. Und wenn du das alles für dich ausschließt, weil wir sind die Anständigen, wir sind die Guten, die anderen sind böse und so weiter, das ist ein trauriges Leben und insofern ist dieses Buch mit Liebe für den Shitbürger geschrieben. Wenn er es gelesen hat und das letzte Kapitel sagt, vielleicht hat der komische Ulf Poschert doch damit recht, ist es garantiert, dass es ein danach spannenderes, aufregenderes, differenzierteres, lebenswerteres Leben bin. Insofern, Sie sehen das, habe ich einen pharmazeutischen Anspruch mit diesem Buch eingelöst.
Naja, es kann ja so eine Art soziales Coming-out sein, einfach dazu zu stehen, dass man halt bestimmte Dinge gut findet, ja, dass man eben vielleicht ganz gern fliegt, auch wenn man die ganze Zeit was anderes erzählt oder so. Ja? Das würde, glaube ich, in vielen Fällen wirklich einfach helfen, da nicht irgendwie so einen Schleier über das zu legen, was die eigenen Leidenschaften sind, sondern das dazu zu stehen und es einfach auszuleben. Ne? Ja. Vielleicht ist ein ganz gutes Schlusswort. kommen wir nochmal zu dem Termin mit dem Buch, wenn es rauskommt. Also wir haben das jetzt ein bisschen zeitversetzt aufgenommen zu dem Zeitpunkt, wenn das tatsächlich gesendet wird sozusagen. Ja? Ich nehme an, dass es relativ nah dran ist. Ja? Also wahrscheinlich, wenn unsere Zuschauer jetzt in die Buchhandlungen gehen, könnte ich mir vorstellen, finden sie es entweder schon oder sie können es bestimmt schon irgendwo vorbestellen. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich. Ja? Also ich habe wirklich jede Seite genossen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja? Und ich würde fürchterlich gerne so schreiben können, aber das wird, glaube ich, nichts mehr in diesem Leben. Ja? Aber na gut, dafür schreibe ich einen anderen Typus von Büchern.
Der auch exzellent ist. Ich freue mich ab 22. April in allen Buchläden. Und weil ich dieses Gespräch und Ihre Community, ich habe mir auch die Kommentare angeguckt, sehr schätze, die ersten drei, die das Buch gekauft haben und mir auf Instagram das Foto schicken, den schicke ich. Wir werden ein Baseball-Cappy mit Shitbürgertum hier machen. Den schicke ich ein Baseball-Cappy nach Hause.
Aber dann haben Sie hoffentlich auch höchstpersönlich drauf unterschrieben, oder?
Sehr gerne, wenn das gewünscht wird. Manche sagen, oh Gott, eine Unterschrift von dem Typen. Nee, ich will nur die Cap. Also wenn die ersten drei, die mir das schicken und sagen, ich habe sie bei Henrik gehört und mir ihr Buch zeigen, dann kriegen die einen Cap.
Na, cool. Okay, also vielen Dank. Ja. Mir hat das super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unsere Zuschauer haben auch was mitgenommen davon. Ja. Sie können uns gerne jeden polemischen, zynischen oder sonstigen Kommentar unten reinschreiben. Ja. Wir lesen beide, glaube ich, gerne solche Dinge. Ja. Sie haben eben auch gehört, ja, Sie haben auch mal in meinen Kommentaren gelesen. Die sind meistens ziemlich gut. Ja. Das finde ich erstaunlich. Das ist wirklich herausragend auf YouTube, dass bei mir sich gute, also auch durchdachte Kommentare sammeln. Ja.
Okay, absolut. Ich war beeindruckt.
Na, wenn man sie schon beeindrucken kann, das ist doch was. He? Ja, also, vielen Dank. Ne?
Ich danke Ihnen. Wiederschauen.